Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark. Diesmal zu Gast der EU-Abgeordnete Tom Weitz. Der Delegationsleiter der österreichischen Grünen im EU-Parlament spricht mit Sandra Krautwaschl über das umstrittene Mercosur-Abkommen, das die EU und mehrere südamerikanische Länder zur größten Freihandelszone der Welt machen soll. Welche Auswirkungen hat Mercosur aber auf unsere Landwirtschaft und auf unsere Lebensmittel?
Wenn wir jetzt nicht dieselben Qualitätsstandards auch auf Importprodukte anwenden, dann haben wir tatsächlich ein Problem mit unserer europäischen Landwirtschaft, dann werden wir Produktion verlieren.
Tom Weitz berichtet von furchtbaren Missständen in der landwirtschaftlichen Produktion in den betroffenen südamerikanischen Ländern. Kinderarbeit, sklavenartige Zustände, Pestizide. Zu Besuch in einem indigenen Dorf in Brasilien haben ihm die Menschen dort Folgendes gesagt.
Früher haben sie uns erschossen, heute vergiften sie uns mit Pestiziden. Also ich war da in einem Dorf, wo was 34% aller Frauen an Gebärmutterkrebs sterben. Also es ist wirklich heftig.
Kann Österreich das Mercosur-Abkommen noch verhindern? Warum stellt sich die ÖVP nicht mehr hinter die heimischen Bäuerinnen und Bauern? Und was kann jeder und jeder Einzelne tun, um die Politik noch zu einem Umdenken zu bewegen? Die Insider-Informationen dazu hat der EU-Abgeordnete Tom Weitz im Gespräch mit Clubobfrau Sandra Krautwaschl.
Lieber Tom, ich freue mich sehr, dass wir dich heute begrüßen dürfen bei unserem Podcast Hintergründig und zu einem aktuell sehr viel diskutierten Thema sprechen können, nämlich dem Freihandelsabkommen Mercosur, zu dem es ja in Europa und vor allem auch in Österreich doch sehr gravierende Bedenken gibt und wo sich doch jetzt auch aber die Positionen teilweise zu ändern scheinen. Und deswegen würde mich mal interessieren, wie schätzt du die aktuelle Lage ein auf europäischer Ebene? Und dann kommen wir vielleicht auch zu den Bedenken dann in einer nächsten Runde noch.
Naja, dieses Abkommen mit den Mercosur-Staaten, das ist Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay, das ist ja ein Dinosaurier-Abkommen aus dem letzten Jahrtausend eigentlich. Das wurde schon in den späten 90er Jahren begonnen zu verhandeln und soll zur größten Freihandelszone der Welt führen. Entsprechend schaut das Abkommen auch aus oder hat es vor kurzem auch ausgesehen, eben wie ein Freihandelsabkommen aus dem letzten Jahrtausend. Wir haben schon sehr viel modernere entwickelt mit Neuseeland zum Beispiel, wo auch soziale Kriterien, Umweltkriterien eine Rolle spielen. Das gab es im ursprünglichen Mercosur-Abkommen noch nicht. Und dank des massiven Widerstands einiger Parteien, also von uns Grünen, aber zum Glück nicht nur und vor allem von Zivilgesellschaft, wurde das Abkommen schon ein Stück weit weiter entwickelt, also noch einmal nachverhandelt, besonders nachdem Herr Bolsonaro, der rechtsextreme Präsident Brasiliens, abgewählt wurde und Herrn Lula wieder ein progressiver Politiker ins Amt kam, da wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen, die jetzt soweit abgeschlossen sind. Und wir haben jetzt im Geheimen, also sozusagen ohne, dass wir es weitergeben dürfen, den politischen Teil schon bekommen. und das Abkommen, das wird zu massiven Auswirkungen in Europa führen.
Kannst du uns vielleicht ganz kurz erklären, weil du gesagt hast, es ist jetzt eben neu überarbeitet worden, in welchen Bereichen es jetzt da zumindest aus deiner Sicht auch Verbesserungen gegeben hat?
Dieses Abkommen ist kein reines Handelsabkommen, sondern es ist auch ein Kooperationsvertrag zwischen zwei politischen Bereichen, also der Europäischen Union und eben dem Mercosur-Bündnis, das auch mehrere Staaten umfasst. Es sind also auf der einen Seite eine Art Staatsvertrag über die politische Zusammenarbeit und auf der anderen Seite ein Handelsvertrag. Das heißt, ein sogenanntes gemischtes Abkommen. Warum ist das wichtig? Weil rein für ein Handelsabkommen, das könnte die Europäische Kommission selber abschließen. Okay. Da hat sie sozusagen die Verfügungsgewalt. Ein gemischtes Abkommen, das muss von allen Ländern der Europäischen Union ratifiziert, also sozusagen mitbeschlossen werden, damit es in Kraft treten kann. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wird es als ein Abkommen vorgelegt und haben damit die nationalen Parlamente Mitbestimmungsrechte? Oder wird es geteilt in ein politisches Abkommen, das dann auch in den Parlamenten behandelt wird, und in ein Handelsabkommen, das unabhängig davon in Kraft treten kann. Und die Gefahr ist, dass die problematischen Teile, die sich im Handelsabkommen finden, eben an der Öffentlichkeit vorbei beschlossen werden und auch an der demokratischen Mitbestimmung der Länder beschlossen werden.
das habe ich so gar nicht noch gehört und war mir auch nicht bewusst, dass das so möglich ist. Also da siehst du jetzt schon gewisse Tendenzen dorthin gehend oder ist das jetzt nur mal eine prinzipielle Möglichkeit, die uns vorstellen könnte?
Ja, es ist eine prinzipielle Möglichkeit, die bei diesem Abkommen bereits vorbereitet wird. Mhm. Wir haben den politischen Teil analysiert und sehen, dass dort schon Veränderungen vorgenommen wurden, die es ermöglichen, das Abkommen jederzeit zu teilen in ein politisches und ein Handelsabkommen.
Das, glaube ich, ist den meisten, also ich vermute mal, das ist den allermeisten Menschen auch in Österreich sicher nicht bewusst. Aber kommen wir vielleicht noch ein bisschen konkret zu den Bedenken auch, was heißt es jetzt, was könnte es aus jetziger Sicht für Österreich, für unsere auch kleinstrukturierte Landwirtschaft bedeuten und was gibt es sonst vielleicht noch für Auswirkungen?
Vielleicht noch auf die vorige Frage doch noch einzugehen, was sind die Veränderungen im politischen Teil? Gibt es jetzt ein Bekenntnis zum Klimaschutz? Es gibt auch ein Bekenntnis zur Einhaltung gewisser sozialer Rechte. Allerdings sind die nicht einklagbar. Mhm. Das heißt, das sind rhetorische Bekenntnisse, die aber rechtswirksam nicht erzwingbar sind. Mhm. Kann man auch sagen, Sonntagsversprechen. Mhm. Man kann auch im guten Glauben sagen, naja, hoffentlich werden sie eingehalten oder zumindest ein wenig. Da gibt es ein paar Verbesserungen, wenn man das als solche bezeichnen möchte. Und das bezieht sich dann auch auf Fragen, die uns in Österreich betreffen werden, weil gerade in der Frage der Landwirtschaft, wir erwarten von unserer europäischen Landwirtschaft, dass sie umweltfreundlich, klimafreundlich, möglichst tierfreundlich produzieren und das auch noch unter Einhaltung der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnenrechte, Arbeitssicherheit. Und das erzeugt relativ hohe Produktionskosten in der Europäischen Union. Mhm. Und wenn wir jetzt nicht dieselben Qualitätsstandards auch auf Importprodukte anwenden, dann haben wir tatsächlich ein Problem mit unserer europäischen Landwirtschaft, dann werden wir Produktion verlieren. Mhm. Und dann werden viele landwirtschaftliche Betriebe nicht mehr mithalten können mit diesen Marktbedingungen, mit dieser Konkurrenz, eigentlich mit dieser unfairen Konkurrenz. Ja. Und das ist für uns in Österreich das Hauptproblem mit dem Mercosur-Abkommen.
Also einfach unfaire Wettbewerbsbedingungen, die dazu führen, dass eigentlich unsere eigene Landwirtschaft in Bedrängnis kommt, weswegen die ja auch nach wie vor, soweit ich es zumindest mitbekommen habe, grundsätzlich gegen dieses Abkommen auftreten. Wiewohl auf der anderen Seite jetzt langsam von Seiten der ÖVP in Österreich dann schon signalisiert wird, dass sie sich doch in diese Richtung bewegen könnten. Wie schätzt du da die Lage im Moment ein?
Naja, es ist ja beides ÖVP, also sowohl der Wirtschaftsbund als auch der Bauernbund. Und der Bauernbund und auch die Landwirtschaftskammern sagen offiziell, aber ich kaufe ihnen das auch ab, dass sie Bedenken haben zu diesem Abkommen und an sich dagegen sind. Während der Wirtschaftsbund und die Industriellen Vereinigung, die finden das ganz super, dieses Abkommen, weil es der europäischen Industrie einen neuen Markt eröffnet. Also die ÖVP muss sich das intern noch ausmachen, ob sie jetzt dafür oder dagegen sind. Ich sehe auf der europäischen Ebene auch unsere österreichischen Volkspartei-Abgeordneten tendenziell zustimmen zum Abkommen. Okay. Also da hat der Bauernbund innerhalb der ÖVP nicht mehr besonders viel zu melden. Und insofern befürchte ich, dass wir die Debatte bald haben werden, wann es kommt und nicht, ob es kommt. Mhm. Und was die Probleme für die Landwirtschaft sind, man kann das an ein paar konkreten Beispielen festmachen. Ein normaler landwirtschaftlicher Betrieb in Brasilien zum Beispiel, der für den Export produziert, also Soja, Zucker, Baumwolle, die haben so zwischen 10.000 und 25.000 Hektar. Ein Acker hat dort zwischen 2.000 und 5.000 Hektar. Und ich kannte die Zahlen vorher schon, ich war vor eineinhalb Jahren, waren wir da im Sommer und haben uns das persönlich angesehen. Ja. Wenn man dann vor so einem Acker steht, der von hier bis zum Horizont geht, da gibt es kein Ende, das ist noch einmal eine andere Erfahrung. Mhm. Ich hatte dort ein Treffen mit der Kleinbauernvereinigung. Auch das, wie viele in Brasilien, also Menschen, die aus Europa abstammen ursprünglich, aus Portugal, aus Spanien, auch aus den Niederlanden, Österreich, Deutschland, sind ja viele ausgewandert nach Südamerika. Also auch da klassische Bauern. Kleinbauern sind dort von 20 bis 400 Hektar. Man muss dazu sagen, in der Steiermark ist die durchschnittliche Betriebsgröße 20 Hektar. Ja, also damit weiß man ungefähr, was los ist. Und diese Kleinbauernvereinigung hat uns inständigst darum ersucht, dieses Abkommen nicht abzuschließen, weil sie sagen, die großen exportorientierten Agrarindustrieunternehmen machen schon jetzt derartig Druck, die letzten Flächen auch noch unter ihrem Pflug zu bekommen. Mhm. Nur die produzieren ja keine Lebensmittel für vor Ort, sondern für die Weltmärkte. Mhm. Unser Soja im Übrigen, was dann wir dann in die Tiere stopfen, die wir dann in die halbe Welt exportieren. Oder zum Beispiel bei uns, ein Landwirt, wenn da ein Kalb auf die Welt kommt, kriegt er seine Ohrmarke und dann weiß man, wo geht das Kalb hin, wo geht das Rind hin. Man weiß, in Wirklichkeit kann man aufgrund des Fleischbackels, das man im Supermarkt kauft, nachvollziehen, welches Rind das war. Mhm. Das können die in Südamerika nicht, weil sie keine Ohrmarken haben. Da gibt es keine Einzelerfassung. Die können nicht nachweisen, wo ein Rind hergekommen ist, ursprünglich oder nicht, zum Beispiel. Oder es werden zahlreiche Pestizide in Südamerika verwendet, die in Europa aus gutem Grund verboten sind. Und das ist nicht nur dann eine unfaire Konkurrenz mit unserer Landwirtschaft, sondern diese Rückstände sind dann auch auf den Produkten drauf.
Die importieren wir dann quasi.
Die importieren wir dann. Und die dürfen auch drauf sein, was besonders bedenklich ist. Und da sieht man dann, okay, das ist einfach unfairer Wettbewerb. Mhm. Und ich meine, bei uns, wir schauen zu Recht drauf, dass es keine Abdrift gibt, also dass man bei Wind keine Pestizide ausbringen darf, die es dann auf dem Kinderspielplatz weht und so. Ja, aber in Brasilien werden die Pestizide mit dem Flugzeug ausgebracht. Mhm. Da fliegt das Flugzeug über den Acker und also Abdrift.
Und verbreitet die bis zum Horizont.
Bis in die indigenen Gebiete hinein. Ja. Ich habe dort eine indigene Gemeinschaft besucht, die haben gesagt, ja, früher haben sie uns erschossen, heute vergiften sie uns mit Pestiziden. Mhm. Also ich war da in einem Dorf, wo was 34% aller Frauen an Gebärmutterkrebs sterben. Ne? Also es ist wirklich heftig. Und damit sollen wir in Konkurrenz treten? Das geht sich nicht aus. Mhm. Und ich finde es richtig, dass wir von unserer Landwirtschaft eine umweltgerechte Produktion erwarten und auch eine klimafreundliche Produktion. Ja, aber dann können wir unsere Landwirtschaft nicht einer Konkurrenz aussetzen, die das nicht tun muss. Mhm. Und ein letztes vielleicht noch die sozialen Bedingungen. Wenn man in Europa einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin einstellt, hier in Österreich, das kostet mich mindestens 2.000 Euro auf meinem landwirtschaftlichen Betrieb. In Brasilien kostet ein landwirtschaftlicher Mitarbeiter, Mitarbeiterin 150 Euro. Und dann gab es im letzten Jahr, muss man auch sagen, weil sie es zunehmend kontrollieren, 400.000 Fälle von Zwangsarbeit in Brasilien. Nice. Also müssen auch sehen, dass auch die sozialen Bedingungen dort überhaupt nicht vergleichbar sind mit dem, was wir in Europa haben. Also da importieren wir dann Kinderarbeit, Zwangsarbeit, zum Teil sklavenartige Zustände. Und auch das ist eine unfaire Konkurrenz mit unseren Betrieben, die sich in den allermeisten Fällen schon an die Gesetze halten.
Das ist, wenn du das so zusammenfasst, dann finde ich das so erschütternd, dass ich überhaupt nicht verstehe, eigentlich, warum genau all diese Tatsachen nicht viel mehr öffentlich im Diskurs sind im Moment. Ja. Also ich erlebe so in der politischen Debatte momentan nur, ja, wir brauchen das jetzt, weil der Trump das oder jenes macht. Ja. Also, und da ist ja natürlich im ersten Moment eine gewisse Logik, die man durchaus nachvollziehen kann. Ja. Aber was glaubst du, warum das gar kein Thema ist mehr im öffentlichen Diskurs jetzt, was da eigentlich abgeht und was das für uns heißt?
Soziale Fragen und Klimafragen haben im Moment sowieso nicht Konjunktur im Allgemeinen. Das erleben wir auf vielen Seiten. Und es ist ja auch nicht falsch, das Argument, dass wir uns nicht einseitig abhängig machen dürfen, wirtschaftlich nur von den USA oder nur von China. Und es ist ja auch nichts dagegen einzuwenden, stärkere Handelsbeziehungen mit anderen Demokratien dieser Welt zu bauen. Nur wenn wir einseitig Zugang zu diesem Markt haben wollen für unsere Maschinenbauindustrie, die würde durchaus profitieren. Mhm. Wenn wir Zugang haben wollen zu allen öffentlichen Ausschreibungen im Mercosur-Raum. Natürlich sagt Brasilien als Beispiel auch, naja gut, was ist für uns drinnen? Ne? Wir wollen ja auch was haben davon. Ja. Und es gibt genau zwei Produktgruppen, die Brasilien am Weltmarkt exportiert, groß exportiert. Mhm. Das sind landwirtschaftliche Produkte, sogenannte Commodities, also jene Produkte, die auch an Börsen und so weiter gehandelt werden. Wie gesagt, also Mais, Soja, Baumwolle, Zucker und Minenprodukte, also Eisen, aber auch Gold oder alles, was halt an Erzen und seltenen Erden aus dem Boden geschürft wird und auch da massive Umweltauswirkungen, massive Auswirkungen auf die indigenen Gemeinschaften, massive soziale Ungerechtigkeiten. Aber es ist auch klar, aus der Perspektive von Brasilien, die sagen, aha, ihr wollt Zugang zu unserem Markt, na, wir wollen auch Zugang zu eurem Markt. Und da fehlt es aus meiner Sicht aber an Ausgleich, dass man das so gestaltet, dass auch die europäische und österreichische Landwirtschaft dabei noch überleben kann.
Mhm. Gäbe es Mittel, wenn das jetzt so kommt, wie es jetzt ungefähr vorliegt, gäbe es irgendwelche Mittel, die Österreich, die EU noch treffen könnte oder Richtung Konsumentenschutz oder so, um hier Verbesserungen zu erzielen?
Wofür wir eintreten, und das sind zum Glück viele Grüne, aber auch viele Abgeordnete darüber hinaus, ist, dass Importprodukte vergleichbare Standards einhalten müssen, mhm, wie die wir hier produzieren. Mhm. Brasilien hat dann immer noch einen Wettbewerbsvorteil aufgrund der Betriebsgrößen und so weiter, nur es muss zumindest die Nachverfolgbarkeit der Produkte da sein, es dürfen keine Pestizide eingesetzt werden, die, mhm, bei uns nicht erlaubt werden, und es müssen gewisse soziale Mindeststandards eingehalten werden, und das muss einklagbar sein. Mhm. Das heißt, wenn sich ein Land von Mercosur nicht daran hält, dann muss man da diesen Mechanismus zur Streitbeilegung, den muss man da triggern können, dass man im Zweifelsfall auch dann wieder Zölle erhebt, wenn sich die Länder nicht daran halten. Sonst machen wir uns die eigene europäische Landwirtschaft, mhm, kaputt.
Aber das ist, so wie ich dich verstanden habe, jetzt in dem Abkommen, wie es jetzt vorliegt, nicht enthalten. Das müsste extra noch verhandelt werden, oder?
Ja, das ist zwar in ein paar schönen Worten enthalten,
aber eben nicht verbindlich.
Aber eben nicht verbindlich. Und das ist der Punkt. Es muss verbindlich gemacht werden und einklagbar gemacht werden. Und dann ist ja immer noch die Union relativ träge, wenn es darum geht, wirklich solche Verfahren anzustrengen. Aber dann hat man zumindest eine Möglichkeit einzuwirken, beziehungsweise dann ist auch ein Warnsignal, das man dann an die Mercosur-Staaten schickt, auch glaubwürdig. Ja? Dann kann man auch glaubwürdig sagen, Leute, ihr müsst jetzt was unternehmen, das geht so nicht, weil sonst. Ja? Ja. Aber wenn ich das weil sonst nicht habe, ja, dann haben wir einen Riesenschaden. Und zuerst hat die Kommission ja jahrelang behauptet, es gibt gar keinen Schaden für die europäische Landwirtschaft, das ist ja alles nicht so schlimm und so weiter. Der Herr Sefcovic, der Kommissar, der Zuständige, hat mittlerweile gesagt, sie werden 1 Milliarde Euro zur Verfügung stellen, um die Schäden für die europäische Landwirtschaft zu kompensieren. Super. Er hat zwar noch nicht dazu gesagt, wo das Geld herkommt, er hat auch nicht dazu gesagt, wie man zu dem Geld kommt oder wer das dann bekommen wird, aber sie haben damit faktisch eingestanden, dass es sehr wohl zu massiven Auswirkungen auf die europäische und damit auch österreichische Landwirtschaft kommen wird.
Dann habe ich jetzt noch eine schon Richtung Schluss kommende Frage, und zwar Stichwort Herkunftskennzeichnung, ja. Wie siehst du das in dem Kontext? Kann das sehr viel bringen noch zusätzlich, um die Folgen abzumildern, oder und wie müsste man das ausgestalten?
Ja, auf jeden Fall kann eine Herkunftskennzeichnung was bringen, vor allem in Österreich, weil wir ja in Österreich faktisch keine Großbetriebe haben. Mhm. Und auch wenn wir doch einiges an Hausaufgaben in Österreich noch machen können im Landwirtschaftsbereich, aber selbst im europäischen Vergleich wirtschaften wir relativ klimafreundlich, relativ naturnah. Niemand in Europa hat einen Bioanteil von 25% zum Beispiel. Mhm. Ja, aber auch unsere konventionellen Landwirtinnen und Landwirte sind eher kleine Betriebe, kleinstrukturierte Betriebe. Auch wo es um Mensch-Tier-Beziehung geht, wenn ich 10 Kühe, 20 Kühe im Stall habe, dann kenne ich meine Kühe beim Namen. Das erzeugt einen anderen Umgang in den allermeisten Fällen. Also ja, Herkunftskennzeichnung hilft. Was wir in Wirklichkeit brauchen, ist eine Haltungskennzeichnung, wo sichtbar wird, nicht nur unter was für Bedingungen wurden diese Tiere gehalten, sondern auch wie weit wurden sie transportiert, wie wurden sie geschlachtet, diese Themen. Und da könnte man dann über die Herkunft hinaus für Bürger und Bürgerinnen Transparenz herstellen, was sie da eigentlich mit ihrem Geld unterstützen. Ja. Und das hilft, jene landwirtschaftlichen Bereiche zu unterstützen, die eben in der Gesellschaft auch mehrheitlich als unterstützenswert bekannt gegeben werden. Aber dazu muss man es halt wissen, genau, und sehen. Und seit wir zum Beispiel Herkunftskennzeichnung von Fleisch im Supermarkt haben in Österreich, ist der Anteil an österreichischem Fleisch massiv in die Höhe gegangen. In der Gastronomie, wo wir sie nicht haben, die Herkunftskennzeichnung, wird ganz viel billiges Importfleisch an unsere Bürger und Bürgerinnen verfüttert.
Ja, so ist es. Deswegen bleiben wir ja auch da so hartnäckig dran an diesen Forderungen. Was mich noch interessieren würde, vielleicht abschließend, wenn es jetzt Menschen gibt, die uns zuhören, die sagen, ich möchte was dagegen tun oder ich möchte mich engagieren oder dann nochmal auftreten, gibt es aktuell Möglichkeiten, wo Leute noch Richtung Mercosur auch wirklich so unterstützen können, dass hier noch zumindest deutliche Verbesserungen erreicht werden?
Ja, es gibt Petitionen, sowohl im Petitionsausschuss, im Europäischen Parlament, auch die Zivilgesellschaft hat Petitionen am Laufen. Was spannend ist, ist, dass Österreich einen Parlamentsbeschluss nach wie vor hat und der nach wie vor aufrecht ist, der die Bundesregierung bindet an ein Nein zum Mercosur-Vertrag. Und Diese Mehrheit könnte fallen im Parlament und ich glaube durch öffentlichen Druck, also indem man E-Mails an Politiker, Politikerinnen schreibt, bei der ÖVP nachfragt, wie ist das jetzt, kann man sich auf euch noch verlassen oder auch an andere Fraktionen, da kann man öffentlich Druck machen, weil doch breite Teile der österreichischen Bevölkerung wissen und über diese vielen Jahre auch verstanden haben, dass es, dass es problematisch ist für die österreichische Landwirtschaft insbesondere. Und ich glaube, durch öffentlichen Druck kann man doch unsere Abgeordneten in Wien auch ein Stück weit bewegen.
Zumindest ein bisschen versuchen zu rütteln. Ja, das ist
ja, weil wenn wenig öffentliche Aufmerksamkeit drauf ist, kann man ganz schnell abweichen. Da fällt es nicht so auf.
Ja, so ist es. Tom, vielen herzlichen Dank einmal. Gibt es noch irgendwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was du jetzt noch unbedingt unterbringen willst? Weil
ich habe gehört, wir haben noch 1,5 Stunden für unseren Podcast. Also gerne. Nein, ich danke für die Einladung. Ja. Ich glaube, die wichtigsten Dinge, gerade in Bezug zur Landwirtschaft, haben wir benannt. Danke für die Einladung.
Danke fürs Kommen und wie immer super, dass du deine großartige Expertise auch in so knackige Statements fassen kannst. Ich glaube, das ist ein super Überblick für unsere Zuhörenden und vielen Dank dir nochmal.
Sehr gerne.
Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.